Ja, super cooler Clip. Lasst uns einfach dem Team mal einen Applaus geben dafür, weil so krass, was sie da investieren. Und ich persönlich freue mich natürlich als Location-Pastor von Startup Münsingen, dass beim nächsten Mal da dann auch noch ein paar Münsinger-Gesichter drauf sind. Soweit waren wir noch nicht, aber so cool, dass wir als Kirche an drei Standorten, ist dir das bewusst, wie krass es ist? Wir haben jeden Sonntag in Balingen und Reutlingen und in Münsingen Celebration. Wie krass ist es? Was es auch für eine Fülle an Leuten ist. Was Gott da tut, was wir da leben können, dass Gott sein Reich baut. Hey, sowas, wo wir so dankbar sein können. Und gerade da ist es natürlich dann spannend, sich darüber Gedanken zu machen, über diesen Titel, Kennzeichen gesunder Kirchen. So stand es mal da, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Kennzeichen gesunder Kirchen. Und dann habe ich mir so gedacht, wenn ich das jetzt so mache, Kennzeichen gesunder Kirchen, dann geht es ja darum, dass ich andere Kirchen bewerte. Da kann ich es ja von mir wegschieben so. Ja, das passt mir eigentlich nicht ganz, okay, machen wir es vielleicht ein bisschen persönlicher. Kennzeichen gesunder Kirche. Dann merke ich, okay, jetzt muss ich bei mir anfangen. Jetzt kann ich nicht einfach sagen, die anderen. Und dann ist mir aufgefallen, bei Kirche fällt es uns, glaube ich, doch immer noch sehr leicht, Dinge wegzuschieben. Denke ich an eine Institution, je nachdem, woher du herkommst, oder du denkst an Leitungsteam und denkst an die Kirche, die sollten da hier gesund und dann und ja, und jetzt nehmen wir die Predigt und dann sagen wir denen mal, was sie zu tun haben. So bin ich vielleicht drauf, vielleicht du nicht, du denkst dann auch immer, nee, was kann ich tun, aber. Und dann habe ich gedacht, nee, eigentlich ist die Frage doch Kennzeichen gesunder Gemeinde, weil Gemeinde kann man zumindest weniger von sich wegschieben. Man merkt, okay, wir sind ja Gemeinde. We are church. Natürlich, das ist austauschbar, aber vielleicht merkst du ein bisschen, was ich dir deutlich machen will. Es geht heute nicht darum, und das will ich in meiner Predigt gar nicht, irgendwie jetzt zu sagen, okay, so muss Kirche aussehen und bei den anderen läuft's nicht gut, sondern mein Wunsch ist heute, dass egal, ob du jetzt heute hier bist oder ob du im Stream dann reinklickst, weil vielleicht bist du auch in einer ganz anderen Gemeinde, dass du dir überlegst, hey, wie kann ich Teil davon sein, dass meine Kirche gesund bleibt oder vielleicht gesünder wird? Das ist, glaube ich, das, wo wir heute anfangen. Ich und du auch. Wie kann ich Teil davon sein? Wie kann ich auf dieses Konto einzahlen? Und vielleicht auch, wo zahle ich gerade nicht auf das Konto ein, dass meine Kirche gesund ist? Das mal zu reflektieren. Und Jesus, ich bitte dich dafür, dass du es in uns bewirkst mit deinem Geist. Ich danke dir, dass du deine Kirche gegründet hast. Ich danke dir, dass du sie mit uns, mit mir, so unvollkommenem Mensch, gründest und dass du uns Verantwortung gibst. Und Herr, ich bitte dich, hilf uns heute dabei. Zeig uns, wo vielleicht blinde Flecken sind, wo wir darauf nicht einzahlen, dass deine Kirche gesund ist. Und hilf uns zu erkennen, wie wir gesunde Kirche bauen können, wie du uns darin siehst, Jesus. Amen. Hat jemand eine Idee bei diesem Thema gesunde Kirche, was man da jetzt für eine Bibelstelle raussuchen könnte? Also ich warte, bis ihr antwortet. Apostelgeschichte 2, Dankeschön. So, das werden jetzt vielleicht der ein oder andere auch so wissen, okay, da gedacht haben, sich nur nicht getraut haben zu sagen, ist mir klar. Aber so Apostelgeschichte 2 und viele kennen vielleicht die Stelle. Wenn ich sie gleich vorlese, kennen sie vielleicht noch mehr Leute. Und gerade dir, der du diese Stelle kennst, möchte ich sagen, es geht heute nicht darum, nochmal zu sagen, was richtig ist. Ich will es nochmal sagen. Wenn die Bibel, die wir hören, nur zur Wissenssache wird und nicht transformierend in unserem Leben, dass wir das, was wir hören, auch tun, dann hat es überhaupt keinen Wert. Jesus sagt mal, hey, es ist super dumm, wenn du auch das hörst, was ich dir sage, aber du tust es nicht. Deswegen, hey, lasst uns gerade wir, die wir vielleicht, der ein oder andere diese Stelle schon kennt und schon 100-mal gehört hat, bewusst diese Frage stellen. Gott, was ist mein Job? Gott, was möchtest du heute von mir? Weil dann wird es nämlich auf einmal mich betreffen, dann betrifft es dich ganz persönlich und nicht die anderen. Und darum möchte ich ringen. Und ich lese dir vor, was da steht. Es ist in Apostelgeschichte 2, 42, kurz vorher, war quasi diese Pfingstpredigt. Jesus ist in den Himmel aufgefahren, nachdem er gestorben und auferstanden ist, hat zu seinen Jüngern gesagt, hey, wartet auf den Heiligen Geist, wartet in Jerusalem, der wird kommen und dann geht in die Welt. Geht raus, macht Jünger. Und die warten da und dann kommt der Heilige Geist auf sie und sie fangen auf einmal an zu predigen. Und die Leute hören sie in unterschiedlichen Sprachen und Petrus predigt wahrscheinlich die krasseste Predigt ever dieser Welt. So 3000 Leute werden bekehrt, wünschen wir uns alle, dass das passiert. Und danach steht dann da, was die gemacht haben, diese Truppe dann. Da steht, sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an gemeinsamen Gebeten. Jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Alle gläubig gewordenen aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit großer Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Und der Herr führte täglich Menschen zu ihnen, die gerettet wurden. Das ist auch ein Traum. Also davon träumen wir doch, oder? Und sie fangen hier an, ganz am Anfang mit diesem Punkt, hey, sie hielten beharrlich fest. Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest. Und das ist, finde ich, krass, weil es ist im ersten Moment so, man denkt, ja, das ist einfach passiert. Wenn man aber genauer hinschaut, merkt man, die haben beharrlich dran festgehalten. Also die waren da irgendwie aktiv. Die haben sich bemüht, die haben gesagt, hey, das passiert nicht einfach, sondern wir wollen das kultivieren. Wir wollen hier eine Kultur prägen, in der wir das leben. Und dann haben die da dran festgehalten. Ich glaube nicht, dass es immer einfach war. Wir sehen auch von Streitigkeiten in dieser ersten Gemeinde, war nicht alles immer easy, also vielleicht ein bisschen so wie bei uns. Aber die haben sich bemüht, das zu kultivieren, was hier steht. Und das sind vier Punkte. Das ist die Lehre der Apostel, das ist die geschwisterliche Gemeinschaft, das Brechen des Brotes und die gemeinsamen Gebete. Und jetzt in diesem Text kommt dann so ein bisschen nochmal, was da passiert ist und wie das dann nochmal näher aussah. Und heute in dieser Predigt möchte ich an diesen vier Punkten entlang gehen und bei jedem so ein bisschen auch bewusst am Ende drei Fragen dir mitgeben. Vielleicht treffen sie dich, vielleicht trifft dich eine, vielleicht keine, vielleicht hast du eine ganz andere, die Gott dir aufs Herz legt. Aber immer auch diesen Moment zu geben, wie lebe ich das? Wie kann ich das kultivieren? Was ist vielleicht mein Next Step, um auf gesunde Kirche einzuzahlen? Und dann möchte ich mit dir einsteigen in diesen ersten Punkt, Lehre der Apostel. Lehre der Apostel, muss man sich überlegen, okay, was ist damit jetzt gemeint? Erstmal, was ist nicht gemeint? Hier ist in dem Moment, glaube ich, nicht das gemeint, was im fünffältigen Dienst in die Fässer kommt, dann dieses Apostel, Hirte, Lehrer, sondern in dem Moment sind hier die 12 gemeint, die Jesus quasi als Jünger ausgewählt hat, in dem Moment. Erstmal einfach, das war das, weil die, und jetzt muss man nämlich in dieses Denken der Zeit reingehen, Jesus war ja auch Rabbi. Also der war nicht nur Rabbi, das würde es nicht reichen, aber er war auch Rabbi und er ist als Rabbi aufgetreten. Und dann ist er rumgelaufen, wie das andere Rabbis auch gemacht haben, und haben gesagt, hey, du willst du mein Schüler sein, willst du mein Jünger sein, willst du mein Lehrling sein? Und die kamen dann und das Ziel des Rabbis war, ich mache hier lauter Kopien von mir. Die sollen am Ende das genauso leben, genauso predigen wie ich. Und das Ziel dieses Lehrlinge war es, dass sie quasi gucken sollten, dass sie eine Kopie des Rabbis werden. Das heißt, wenn der Rabbi morgens um 3 Uhr aufgestanden ist, dann sind die auch morgens um 3 Uhr aufgestanden. Wenn der Rabbi gesagt hat, du, also das, wie die da den Sabbat auslegen, das ist so, das lege ich so aus, dann haben die das auch so ausgelegt. Und so hat quasi sich das aus einem kompletten Lehre, aber auch Leben zusammengesetzt, was diese Lehre von einem Rabbi war. Und wenn es diese 12 Jünger von Jesus, in erster Linie sie, aber natürlich auch wir, dann berufen werden im Matthäus-Evangelium, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Sie sollen die zu Jüngern machen. Das heißt, ihr Job ist, sie sollen losgehen, weil am Ende, wenn ein Rabbi irgendwann gemerkt hat, der ist soweit, sagt so, jetzt wirst du selber Rabbi, jetzt gehst du selber los, jetzt machst du auch Jünger, dass diese Lehre weitergeht, dass mehr Leute das erkennen, wie das Leben funktioniert. Und das hat Jesus seinen Jüngern gesagt. Und dieser erste Step von dieser Lehre der Apostel ist das, was wir das Evangelium nennen. Und vielleicht hast du es noch nie gehört, aber ich möchte es dir deutlich machen an 4 Punkten. Das erste ist, es gibt einen Gott, der hat alles geschaffen. Der ist ewig, der ist allmächtig, der ist treu, der kennt dich. Und er hat Menschen geschaffen aus Liebe, für eine Beziehung zu ihm. Der zweite Punkt ist, du bist es nicht und ich bin dieser Gott auch nicht. Er ist Gott. Und weil wir Menschen aber immer wieder uns so verhalten und immer von der Haltung herangehen, als ob wir dieser Gott wären, tun wir Dinge, von denen Gott sagt, hey, lasst oder sagt, tut's und wir machen es nicht. Und dadurch haben wir diese Beziehung zerbrochen. Weil er sagt, er ist Gott, wir sagen, wir sind Gott, also irgendwer muss hier lügen. Offensichtlich lügen wir. Und das passt nicht. Wir haben diese Beziehung kaputt gemacht. Und jetzt der dritte Punkt, das super geniale ist, dass dieser Gott nicht gesagt hat, hey, du maßt dir hier etwas an, was nicht dir zusteht und ich vernichte dich direkt, weil das hättest du verdient. Sondern dieser Gott entscheidet sich, seinen Zorn zurückzuhalten und der Menschheit mit Liebe zu begegnen. Gott entscheidet sich dazu, aus einer Sehnsucht heraus, für die er sich wiederum entscheidet, uns Menschen zu lieben, Mensch zu werden, uns möglich zu machen, dass diese Barriere, unsere Haltung gegenüber Gott weggenommen wird. Und so wird er Mensch in Jesus Christus, 100% Mensch, 100% Gott, als Baby mit dem einen Ziel, mit dem Hauptkernziel, ich werde ans Kreuz gehen und ich werde diese Trennung zwischen den Menschen und Gott aufheben. Was ist das für ein Gott? So genial. Er macht den Weg frei. obwohl ich es verkackt habe, tauscht er mit mir. Und der vierte Punkt ist am Ende des Tages, er bietet es dir an, aber du hast auch eine Verantwortung. Du und ich, wir haben eine Verantwortung und sagen, ja, wir glauben es auch. Und das ist so das, womit es anfängt, diese Lehre der Apostel. Weil das ist der erste Step. Erst danach macht es Sinn, so zu leben, wie Jesus vorgelebt hat. Ihm ähnlicher zu werden, wie diese Apostel, wie diese Jünger damals. Weil es nur aus dieser Kraft seines Geistes funktioniert. Und das ist dann das, wie es weitergeht. Dass quasi sie von ihm mitgekriegt haben, hey, so funktioniert Leben. Und sie setzen es dann genauso um. Und wir haben so ein Privileg, Leute. Alles, diese Lehre der Apostel, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wie wir ihm ähnlicher werden können, haben wir schwarz auf weiß in der Bibel. Ist dir das bewusst? Wir haben so ein Geschenk, so eine Offenbarung Gottes bekommen. Das ist so ein Privileg. Also ich wirklich, sag nicht, dass Gott nicht zu dir spricht, wenn deine Bibel geschlossen ist. Sag nicht, dass Gott nicht zu dir spricht, wenn deine Bibel geschlossen ist. Hey, Gott spricht so deutlich zu dir und zu mir. Wir haben da so ein Privileg und wir können da drin lesen. In dieser Lehre der Apostel, in dieser Lehre von Jesus. Und wie das dann alles auszulegen ist, wie das genau funktioniert, da könnten wir jetzt eine eigene Predigt formulieren. Ich empfehle dir deswegen, schau dir diese Serie an, Gesunde Theologie vom ICF in München. Die haben eine Predigt, bewusst, also ich muss lesen, das heißt Theologie Wirrwarr. Wer soll da noch durchblicken? Ich blicke bei dem Titel schon nicht durch, aber guckt es euch gerne an einfach. Theologie Wirrwarr. Wer soll da noch durchblicken? Richtig, richtig coole Predigt. Schaut es euch an. Oder kommt zum Bibletrack. Wir haben am Freitag gestartet. Nächstes Jahr oder nächstes Semester ist dann wieder eine Chance. Du bist gemeint. So. Aber trotzdem, bevor ich jetzt da in dieses Genaue reingehe, wie treibe ich da jetzt Theologie und was ist da, ist trotzdem die Frage, mal ganz grundsätzlich, bemühst du dich, die Lehre der Apostel zu kennen? Wie kannst du das intensivieren? Welchen Einfluss hat es auf dein Leben? Hören oder hören und tun? Inwiefern setzt du dich dafür ein, dass die Gemeinde sich danach ausrichtet? Wenn das den ersten Christen so wichtig war, möchte ich dich das fragen. Wie sehr verstehst du das als Privileg, die Bibel zu lesen? Wie kultivierst du das? Oder kennst du sie gar nicht? Also, wenn du jetzt neu bist und hier bist und sagst, oh, kenne ich ja gar nicht, kein Problem, komm auf mich zu, ich schenke dir eine Bibel, das kriegen wir hin. Wenn du schon länger dabei bist und die Frage denkst, oh, nee, kenne ich eigentlich nicht, dann frag dich das. Die sie blieben beharrlich in der Lehre der Apostel. Und die Folge davon war dann in 43, jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Hey, das wünschen wir uns doch alle. Eine Kirche, die auf den Knien ist vor Gott, weil sie weiß, Gott, eigentlich habe ich es nicht verdient, in deine Gegenwart zu kommen, aber du hast den Weg freigemacht. Ich muss keine Angst mehr vor dir haben. Du reichst mir die Hand und sagst, fürchte dich nicht, du hast es möglich gemacht am Kreuz. Und die daraus dann Wunder erlebt, Zeichen erlebt, wo Leute das sehen, sag mal, das ist doch der Traum. Und so cool, und ich wünsche mir das für unsere Gemeinde, dass es noch mehr passiert. Versteht mich, wir erleben das ja. Aber ich wünsche mir, dass es noch mehr passiert. Es kann immer mehr werden. Der zweite Punkt, geschwisterliche Gemeinschaft. Das beruht auf dem, was Jesus den Jüngern beim Abendmahl mitgibt. Jesus sagt zu den Jüngern bei diesem letzten Abendmahl, kurz vor seinem Tod, sagt dann Johannes 13, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander genauso, wie ich euch geliebt habe. Sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ja. Das ist ein krasses Gebot, oder? Das ist eines der Lehre von Jesus, was darum geht, dass wir so lieben sollen wie er. Jetzt müssen Sie sich mal überlegen. Jesus, Gott, der keinen Grund dazu hat, uns Menschen, nachdem wir von ihm weggelaufen sind, zu lieben, entscheidet sich zu lieben. Nicht, weil wir so liebenswert sind, sondern aufgrund von seiner Entscheidung, uns zu lieben. Und er geht so weit, dass er sich selbst hingibt für dich und mich, obwohl wir es nicht verdient hätten. So, und jetzt übertrage ich das mal auf mich. Das heißt, ich entscheide mich, meine Mitgeschwister, wie ihr alle da sitzt, zu lieben, auch wenn ihr es vielleicht an manchen Stellen gar nicht verdient hättet. Oder sagen wir es andersrum, dann ist es schöner. Ihr entscheidet euch, mich zu lieben, obwohl ich es nicht verdient habe. Das ist natürlich immer besser. Und dann aber mit einer Liebe, die sich hingibt, die bereit ist, im Endeffekt in den Tod zu gehen dafür. Boah, wie soll das gehen? Ich glaube, nur in Jesus Und ich glaube, das war für die erste Gemeinde nicht einfach. Aber die haben sich darum bemüht, die haben beharrlich daran festgehalten, danach zu sehen. Und das hat sich dann ausgewirkt, indem wir die gelebt haben. Wir lesen es in 44, dann Apostelgeschichte 2, 44. Alle gläubig gewordenen, aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Wow. Und ich glaube, das fällt uns an vielen Stellen so schwer. Wir haben so viele Glaubenssätze in unserer Gesellschaft, die dem entgegensprechen. Du bist, was du besitzt. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Und nach dem Mädel schaue. So. Geiz ist geil. Und spätestens, wenn du Social Media aufmachst, dann merkst du, wie so ein Geist, der ich komme zu kurz auf dich kommt. Oh nein, ich müsste doch auch im Urlaub sein. Jetzt drehen wir es mal rum. Wie viel zahlst du darauf ein, dass bei anderen Leuten der Geist darauf angeht? Dass sie dann denken, hey, ich komme zu kurz. Andere Sicht aber. Hey, wie viel zahlt auf dieses Konto in unserer Gesellschaft ein? Ich komme zu kurz, ich habe Angst. Ich will nicht freigebig sein. Ich will nicht diese geschwisterliche Gemeinschaft leben. Ich will doch gar nicht so lieben. Weil ich muss ja erst mal auf mich gucken. Und die haben es kultiviert, die haben sich darum bemüht. Und jetzt muss man schon auch aufpassen. Also wenn wir das lesen, stellen wir fest, die wurden jetzt nicht alle Kommunisten und haben dann jetzt in Kommunen gelebt und haben dann so aufgeteilt. Bei 3000 Leuten auch ein bisschen anstrengend. Aber das Mindset, der Geist war ein furchtloser Geist. Im Wissen, hey, Gott versorgt mich. Deswegen, wenn ich mehr habe, gebe ich daraus ab. Hey, ich sehe jemanden, einen Bruder in meiner Gemeinde, der kann nicht, der findet keinen Job, weil er ein Auto bräuchte. Ich habe zwei, eigentlich brauche ich nur eins. Oder ich könnte es organisieren, okay, dann kriegst du eins von mir. Wow. Weiß nicht, ob ich dafür ready bin. Weiß nicht, ob du dafür ready bist. Aber das wäre so denen ihr Mindset vermutlich gewesen. Hey, okay, ich merke, es sind Studierende in der Gemeinde, die finden keine Wohnung, es ist zu teuer. Ich habe eigentlich ein Riesenhaus, da waren mal Kinder drin, aber ich habe da was leer stehen. Hey, vielleicht könnte ich das anbieten, das kostengünstig abzugeben. Für eine Zeit. Ich weiß es nicht, es sind jetzt fiktive Beispiele, du kannst dir was anderes ausdenken. Aber ich merke, dass ich dieses Mindset an vielen Stellen gar nicht genug habe, zu sagen, hey Gott, ich vertraue dir, dass du mich versorgst. Ich vertraue dir, dass du der bist, der es am Ende tut. Und ich will nicht sehen, wenn mein Bruder neben mir Not leidet und ich mehr habe. Das kann ich auch nicht. Also der hat nichts zu essen, ich habe 3 Mahlzeiten. Also und ich glaube, dass ich oft so lebe und vielleicht du auch. Und dann möchte ich dir hier die Frage stellen, wie kannst du lernen, auf Gottes Versorgung zu vertrauen? Ist es vielleicht im Ringen, im Gebet? Ist es vielleicht einfach mal auszuprobieren und zu sagen, hey, ich gebe auch, wenn es sich nicht gut anfühlt, ich bin mal gehorsam. Vielleicht, wie kannst du andere praktisch höher achten als dich selbst? Wo kümmerst du dich um die Not der anderen? Ist dir das überhaupt auf dem Herzen? Ich möchte an der Stelle mal sagen, hey, vielleicht sitzt du jetzt auch da und du bist gerade die Person, der eigentlich kein Essen hat, also im Bild gesprochen. Dann bist du hier jetzt nicht so sehr gemeint. Klar, dieses Mindset ist bei allen Thema. Aber hey, wenn du hier sitzt und sagst, hey, ich habe gerade gar keinen Wohlstand, eigentlich fehlt es mir. Wir haben als Kirche einen Sozialfonds. Dann bitte komm auf jemanden aus dem Leitungsteam vor, erzähl dein Anliegen und wir können das einbringen und können gucken, was da zu machen ist oder was auch nicht. Ich kann da nichts versprechen, aber ich will nur sagen, hey, wir haben solche Töpfe extra dafür als Kirche, damit auch da was passiert. Damit wir auch als Kirche, als Institution oder als wie auch immer du es verstehen willst, darauf einzahlen. Und es ist so wichtig, diese geschwisterliche Gemeinschaft zu fordern. Weil wir in der Gesellschaft haben immer dieses Thema, diesen Glaubenssatz auch leben und leben lassen. Ich finde ihn scheiße. Leben und leben lassen, da ist keine Liebe drin. Leben und leben lassen heißt, du bist mir egal und ich hoffe, dass ich dir auch egal bin, damit ich machen kann, was ich will. Nee, ich will das nicht. Ich will, dass wenn jemand von meinen Geschwistern bei mir sieht, dass ich irgendwo gegen die Wand laufe, dass der mir sagt, Josua, so kannst du es nicht machen. Lehre der Apostel, das, was Jesus gesagt hat, es sieht anders aus. Meinst du nicht, es wäre anders klüger? Dann wünsche ich mir das, weil ich habe so viele blinden Flecke in meinem Leben, dass ich will, dass jemand mich darauf anspricht, weil ich es vielleicht gar nicht sehe. Und das ist für mich dann Liebe, wenn jemand das aus einer Herzenshaltung, weil er mich wirklich liebt, weil ich ihm wichtig bin, das macht. Und gleichzeitig auch zu mir kommt, wenn Dinge gut sind, sagt, hey Mann, so cool, dass du dich bemühst, in der Bibel zu lesen, so cool. So, also das ist ja beides. Aber dass wir aufeinander achten, dass wir uns gegenseitig wichtig sind. Der dritte Punkt ist Brechen des Brotes. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 2, 46, Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit großer Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Ich bin bei dieser Stelle erstmal gar nicht so sehr über das Brechen des Brotes gestolpert, sondern ich bin über diese Verbindlichkeit gestolpert. Die haben sich jeden Tag im Tempel getroffen und in den privaten Häusern. Dort haben die Brechen des Brotes Abendmahl gefeiert und gemeinsam zu Abend gegessen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, was bei dir für Emotionen hochkommen, wenn du an sonntags zum Gottesdienst kommen denkst. Mag vielleicht noch bei vielen gut sein. Wenn du dann an Small Group denkst, wenn du an in einem Team teilwerden denkst, um deine Gaben einzubringen in der Kirche, wenn du an Gebet für die Gemeinde denkst, wenn du so, ich weiß nicht, was das für Emotionen auslöst. Ist es Freude und aufrichtige Herzlichkeit? Also bei mir ist es nicht immer. Also ich verspüre da nicht immer Freude und aufrichtige Herzlichkeit. Aber scheinbar war es ihnen irgendwie wichtig und sie haben sich darum gemüht. Dann habe ich mir überlegt, warum hatten die vielleicht Freude und aufrichtige Herzlichkeit? Und in diesem Vers steht was. Da steht Brechen des Brotes. Und das fand ich super spannend. Und dann kam mir noch der Gedanke, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Okay, das kommt nicht aus mir raus. Diese Freude und Aufrichtigkeit erlebe ich in meinem Leben nicht immer so. Wie kann ich das kultivieren vielleicht? Dann habe ich gedacht, hey, vielleicht ist auch dieses gemeinsame Brechen des Brotes, das Abendmahlfeier, ein Punkt für die, woraus die Freude gezogen haben. Wodurch in ihnen die Freude am Herrn ihre Stärke wurde. So, und jetzt muss ich dir das vielleicht erklären, weil wir sind oft so geprägt, ist mir aufgefallen, dass Abendmahl für uns so eine sakrale, traditionelle Sache ist. Und das ist gut. Aber ich glaube, es ist so viel mehr. In 1. Korinther 11, Vers 23 bis 26 sagt Paulus, denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe, dass der Herr Jesus Christus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Beim Abendmahl geht es darum, mir in Gedächtnis zu rufen, dass Jesus für mich gestorben und auferstanden ist. Mir bewusst zu machen, das ist der erste Schritt, dass ich es nicht alleine aus mir heraus kann, sondern alleine Gott es möglich gemacht hat. Und ich kann mich dann freuen an diesem Opfer und ich bekenne es dabei auch, weil ich sage, hey, ich weiß, dass nur das wirklich Rettung bringt. Ich weiß, dass nur daraus ich die Kraft habe zu leben. Und deswegen sagt man vielleicht auch so oft, ihr habt das zumindest früher bei uns in der Landeskirche, oder so sagen, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Man verleibt sich ja quasi ein. Also man kann ja gar nicht dran vorbeigehen, sich das zu vergegenwärtigen. Und ich glaube, das ist echt ein Punkt, wo wir als Kirche einfach immer wieder gucken müssen. Erinnern wir uns daran, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist? Oder ist es dir langweilig? Ich sag dir ganz ehrlich, wenn dir dieses Evangelium langweilig ist, dann hast du es nicht verstanden. Dann komm danach auf mich zu und ich erkläre dir das Evangelium. Weil es ist so krass, was dieser Gott für dich und für mich getan hat. Und da kann man gar nicht mehr ohne Freude sein, weil wenn man daran denkt, dann kann es sein, dass mein Leben gerade irgendwie nicht gut läuft. Dann kann es sein, dass ich keinen Bock auf Small Group habe. Aber wenn ich mir daran denke, dass Jesus für mich gestorben und auferstanden ist und dass ich in dieser Gruppe mich daran erinnere zusammen, gerade wenn ich vielleicht Zweifel habe, dann kommt vielleicht eine Freude und eine Aufrichtigkeit, eine Herzlichkeit in mein Herz. Ich kann es dir nicht versprechen, aber ich habe den Wunsch, dass es mehr passiert, dass wir uns daran festhalten, an dem, was Jesus für dich und für mich getan hat. Und deswegen möchte ich dir die Frage stellen und mir auch, weil Leute, ich sag's euch, ich sitze mit euch im gleichen Boot. Also, wie erlebst du das Feiern des Abendmahls? Wie wichtig ist es dir, regelmäßig Abendmahl zu feiern? Für die ersten Christen war es offensichtlich sehr, sehr wichtig, das immer wieder zu machen. Wo schaffst du Räume im Privaten, um das Abendmahl zu feiern? Weil weißt du, warte nicht darauf, dass wir hier jeden Sonntag immer Abendmahl in der Celebration machen können. Das funktioniert nicht. Das ist manchmal nicht ganz so einfach. Das kannst du nicht einfach immer so machen. Aber gerade deswegen ist es so wichtig. Deswegen sagen wir, hey, wir haben dieses Große, wo wir zusammenkommen und uns daran erinnern und Gott feiern. Und wir haben diese kleinen Momente, wo einfach dieses Abendmahl dann auch in einer Intimität und miteinander der Freude möglich ist. Und gerade da challenge ich mich und ich challenge dich. Wo kannst du das zu Hause vielleicht an deinem Esstisch mit deinen Kindern machen? Einfach beim Abendessen dann vorher sagen, hey, lass uns gemeinsam daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Und diese Einsetzungsworte da lesen, vielleicht hilft dir das 1. Korinther 11, 23 bis 26. Und dann gemeinsam Abendmahl zu feiern. In einer Small Group, in einer Team Group. Aber das zu kultivieren und damit immer wieder dran zu denken, hey, was hat Jesus für mich getan? Und ich fange bei mir an, weil ich bin da sicherlich nicht da, wo ich sein sollte, mir das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Der letzte Punkt ist gemeinsame Gebete. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Und der Herr fügte täglich Menschen zu ihnen, die gerettet wurden. Ja, das wünschen wir uns doch alle, dass das passiert. Und die haben hier gebetet, die lobten Gott und waren im Volk angesehen. Hey, so gut, dass wir in der Celebration gemeinsam Worship machen können. So cool, dass wir Gott gemeinsam anbeten können. Aber wenn es dann auf einmal darum geht, dass da dann steht, dass ein Paulus schreibt, hey, betet ohne Unterlass. Oder dass wir finden, seid dankbar in allen Dingen. Dann wird es auf einmal hart mit dem Lobpreis. Ich weiß nicht, ob du schon mal so einen Moment hattest, wo du gedacht hast, Gott, nee, kein Bock. Ich kenne die Momente. Wo du da sitzt und denkst, Gott, ich habe gerade keinen Bock, dich anzubeten. Ich weiß genau, du könntest alles verändern, jetzt. Scheinbar willst du es nicht. Warum? Gott, ich verstehe dich nicht. Und ich glaube, die Frage, die sich für mich stellt, ist an der Stelle, wie kann ich das kultivieren, dass ich dennoch diesen Lobpreis habe? Wie kann ich das vielleicht auch schon, bevor die Situation so weit gekommen ist, kultivieren, dass ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufe, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Nicht, weil alles in meinem Leben super ist, sondern weil ich weiß, was er getan hat, weil ich seine Liebe kenne und weil ich seine Verheißung kenne und darauf vertrauen will, dass bei aller Scheiße, die passiert, dennoch denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und ich glaube, das ist immer wieder ein Gebet, das ich für mich halt habe, zu sagen, hey Gott, ich ringe darum, ich halte beharrlich daran fest, auch wenn ich es gerade nicht fühle, möchte ich dir vertrauen, dass deine Wege höher sind als meine Wege, deine Gedanken höher sind als meine Gedanken und ich verstehe es nicht, aber ich möchte beten. Und gerade da ist dann Small Group auch wieder cool oder Team Group oder was auch immer, wo du dieses Kleine hast, wo Leute um dich rum sind, die mit dir beten, die, wenn du denkst, ich zweifle, es funktioniert nicht mehr, sagen, hey doch, aber weißt du, es gibt diesen Gott und der ist größer. Und danach sehne ich mich, dass wir als Gemeinde das immer mehr erleben, dass wir das kultivieren, Gott zu loben in allen Dingen. Dass wir beten ohne Unterlass. Wie viel Zeit nimmst du dir für Anbetung, wenn du zum Sonntag mal wegguckst? Also die 20 Minuten am Sonntag, die streichen wir jetzt mal. Wie viel Zeit nimmst du dir für Anbetung? Wie gehst du mit schweren Zeiten um? Wie kannst du dein Gebetsleben ausbauen? Und die Frage muss ich zu Hause auch nochmal reflektieren. Aber wie kann das gelingen? Aber ich wünsche mir das, weil ich sehe hier dann, dass da steht, sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Irgendwie ein Zusammenhang, betende Gemeinde und im Volk angesehen. Spannend. Und der Herr führte täglich Menschen zu ihnen, die gerettet wurden. Hey, das wünschen wir uns doch. Das ist doch das, wofür wir alle brennen hier im ICF. Wenn du heute das erste Mal da bist, hey, ich sehne mich danach, dass du diesen Jesus kennenlernen kannst, weil er einfach so viel für dich vorbereitet hat, weil das, wie er Leben gelebt hat, das, wie er uns sieht, das, was er für uns getan hat, ist einfach so unfassbar groß. Und ich wünsche mir das deswegen, dass Leute das kennenlernen. Deswegen haben wir auch in unserer Vision als ICF, haben wir es festgehalten, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Hey, das wünschen wir uns und das finden wir schon da drin. Das ist aufgrund dessen, was wir in der Apostelgeschichte haben. Und jede Gemeinde kann das so oder so ähnlich für sich formulieren oder sollte es vielleicht für sich so ähnlich formulieren und sagen, hey, ich wünsche mir, dass Menschen Jesus kennenlernen. Ich möchte eine Kirche sein, in der andere denken, hey, wie brachial cool ist es, dass diese Kirche an dem Ort ist. Wie schön ist es, was ein Vorrecht für die, die diese Kirche erleben können. Ich will da sein. Oder ich will bei mir eine gründen. Aber wie genial ist es? Und dann auch dieses, hey, furchtlos leben. Wenn ich geschwisterliche Gemeinschaft leben will, dann brauche ich eine Furchtlosigkeit aus dem Vertrauen aus Gott heraus. Weil die waren furchtlos. Die haben gewusst, ich kann Gott vertrauen, dass er mich versorgt. Und deswegen kann ich aus dem, wo es mir gerade besser geht, abgeben. Und Gott wird mich versorgen in den Momenten, wo es mir nicht so gut geht. Und dann das Umfeld positiv verändern, habe ich gerade schon gesagt. Ja, wenn unsere Stadt, wenn unsere Dörfer rundherum, wenn da, wo wir sind, unser Umfeld sich positiv verändert und Menschen Jesus kennenlernen, hey, dann hat es einen Impact. Dann ist diese Kirche nicht wegzudenken, hier in Reutlingen, in Münsingen, in Balingen, in deinem Ort, wo du deine Small Group baust. Wie cool ist das? Ich möchte sie am Ende nochmal zum Schluss zusammenfassen. Kennzeichen gesunder Gemeinde. Wo du vielleicht dir Fragen hast. Und ich werde gleich auch, wir werden gleich eine Minute haben, wo du kurz mal drüber nachdenken kannst. Und für dich auch mit Gott im Gespräch so vielleicht Next Step festlegen kannst. Und sagen kannst, hey, da möchte ich auf gesunde Kirche einzahlen. Lehre der Apostel. Das ist das Erste. Was spielt die Bibel in meinem Leben für eine Rolle? Diese Offenbarung Gottes, verstehe ich es als Geschenk. Geschwisterliche Gemeinschaft. Hey, wo kann ich um Liebe ringen von Gott für meine Geschwister, die mir vielleicht an manchen Punkten gar nicht so sympathisch sind? Brechen des Brotes. Hey, wo erinnere ich mich immer wieder dran, dass Jesus für mich gestorben ist? Wo habe ich diese Momente, auch das Abendmahl zu feiern? Gemeinsame Gebete. Zusammenzustehen, zu beten, Gott zu loben, ihn zu ehren. Und füreinander auch einzustehen. Weil die Folge dessen, dass wir da lesen in diesem Abschnitt, ist es eine Ehrfurcht vor Gott. Eine Gemeinde, die auf die Knie geht vor Gott und dankbar wird für das, was er getan hat. Es ist eine Gemeinde, die Großzügigkeit und Liebe lebt. Es ist eine Gemeinde, die Freude und Aufrichtigkeit in sich trägt. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Begeistert, weil Jesus für mich gestorben ist und auferstanden ist, weil ich alles habe in ihm. Wachstum der Gemeinde, weil Menschen das sehen und sagen, okay, da muss ich Teil davon werden. Da muss was Wahres dran sein an dieser Lehre der Apostel. Und ich möchte dich jetzt einladen, nimm dir wirklich eine Minute Zeit, dir diese Frage zu stellen. Was ist mein Teil? Bitte Gott, dass er dir das in deinem Herz zeigt, was bei dir gerade der nächste Schritt ist. Und ich werde es dann mit einem Gebet abschließen. Jesus, ich danke dir, dass du es möglich gemacht hast, dass wir Kirche bauen dürfen und dass wir selbst Teil deiner Gemeinde sind. Jesus, ich finde es so krass, dass du, heiliger, perfekter, unfassbar guter Gott, uns hier, dass du mich als unvollkommenen Menschen mit reinnimmst, deine Kirche zu bauen. Und Jesus, du weißt, wo in meinem Herzen, wo in meinen Einstellungen, wo das nicht auf gesunde Kirche einzahlt. Und ich bitte dich, gib mir, gib uns Mut, auf dich zu hören und danach zu leben, dass diese Kirche gesund bleibt und noch gesünder immer mehr wird, dass Menschen weiter dazukommen. Und ich bitte dich, dass du uns wirklich hilfst, bei uns selbst anzufangen. Jesus, du bist so groß und du kannst dieses Wunder vollbringen, dass ich mich, dass wir uns verändern und dir ähnlicher werden. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.